Oja im Ohr. Hörstücke für enkeltaugliches Leben. Der Müllberg und die schwimmende Stadt. Verfasst und gelesen von Luisa Kleine. Erschienen 2020 in Oja, Ausgabe Nummer 58. Von Wohlstandsabfall zu leben ist zwar sehr gut möglich, aber keine Lösung des Wegwerfproblems. Ein Lehrstück über die Frage, was wir wirklich, wirklich brauchen.
Ein halbes Jahr lang war 2016 ein Katamaran aus Müll mein Zuhause. Genauer gesagt ein alter Dieseltank, in dem ich schlief und der mit 5 weiteren Tanks das Boot zum Schwimmen brachte. Mein Zuhause war die flühende Bü, schwimmende Stadt in Kopenhagen, wo ich mit Menschen aus der ganzen Welt Dinge, vor allem Boote, aus Müll baute. Das Projekt wurde um das Jahr 2005 durch Menschen initiiert, die damals in der dänischen Hauptstadt Häuser besetzten und Freiräume für alternative Kulturen schaffen wollten. Als den besetzten Häusern die Räumung drohte, war es naheliegend, den großen Freiraum des Kopenhagener Hafens zu nutzen. Und so fingen einige Punks an, Boote zusammenzuschweißen. Doch dabei ging es um weit mehr als nur darum, temporären Wohnraum für ein paar Menschen zu schaffen. Es ging darum, der Gentrifizierung zu trotzen, zu zeigen, wie viel sich aus dem, was andere Menschen als Müll verstehen, erschaffen lässt und darum, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, kreativ auf die massiven Herausforderungen einer Welt mit ansteigenden Meeresspiegeln, sich beschleunigender Erdüberhitzung und zunehmender Vernutzung von Lebensquellen zu reagieren. Es entstanden verschiedene Boote, die alle unterschiedliche Funktionen hatten. Ein Gartenhausboot, ein Saunaboot, ein Segelboot, ein Katamaran als Wohnzimmer und ein Höhlenboot. Gebaut wurden die Boote in einer Lagerhalle mitten in der Stadt, die verschiedene Werkstätten beherbergte. Dort wurden nicht nur Boote fabriziert, sondern auch Windräder, Kompostiermaschinen, Kunstobjekte oder ein Pfannkuchenfahrrad. Die Lagerhalle war auch ein Ort für viele Feste, Workshops und Konzerte. Die meisten Leute, die die Halle betraten, blieben nach den ersten Schritten stehen und mussten erstmal über die vielen wundersamen Dinge staunen, die auf hohen Gerüsten und Regalen in der Halle lagerten. Da war ein riesiger Kopf, dessen Rückseite als Bücherregal diente, Fahrräder mit 4 Rädern oder ein kleines Segelboot, das bei unseren Partys als Bühne diente. Vermutlich staunten sie auch darüber, wie Menschen in so einem Chaos leben konnten. Die flühende Bü war ein fester Bestandteil der Kopenhagener Subkultur. Hier trafen sich Menschen, um ihre Fahrräder zu reparieren, Kaffee zu trinken oder bei einer der vielen wohl nie endenden Aufräumaktionen mitzuhelfen. Getragen wurde das Projekt von einer sich stetig wandelnden Gemeinschaft, die keine rechtliche Form hatte. Ein gutes Leben aus Abfall. An wilden, bunten Sommertagen, an denen wir zusammen von den Booten ins saubere Hafenwasser purzelten und aus containerten Bananen zubereitetes Eis aßen, waren wir manchmal 40 Menschen aus allen Ecken und Winkeln der Welt. An dunklen Wintertagen, an denen ich verschlafen am Ofen Pfannkuchen buk, waren wir manchmal nur zu 8. Die hohe Fluktuation gehörte zu den größten Herausforderungen des Projekts. Kaum hatten Menschen verstanden, welche Arbeitsgruppen es gab, wie ein Plenum funktionierte und wo die besten Mülltonnen standen, aus denen wir unser Essen retteten, waren sie schon weitergezogen und hinterließen ihre unfertigen Projekte. Es gab eine Kerngruppe aus 5 Menschen, die seit einigen Jahren dort lebte, und nur ein Mensch aus der Anfangszeit war geblieben. Immer wieder versuchten wir, die daraus entstehenden Wissenshierarchien abzubauen und die Verantwortung auf viele Schultern zu verteilen, was aber nur teilweise gelang. Die vielen Umschwünge und neuen Menschen mit ihren Ideen brachten jedoch auch viele Abenteuer und Perspektiven, die wir wohl nie bekommen hätten, wenn die flühende Bü ein statischeres Projekt gewesen wäre. Monat für Monat die Miete für die Liegeplätze der Boote und die Lagerhalle zu bezahlen, war ein Kraftakt. Manchmal retteten wir uns in letzter Minute mit einer großen Party oder einem gut bezahlten Workshop. Oft genug herrschte jedoch drückende Ratlosigkeit und ich sah uns schon das ganze Projekt abblasen. Dabei brauchten wir nur für wenige Dinge Geld, denn schließlich schwammen wir regelrecht in Ressourcen. Gleich neben der Lagerhalle lag der Wertstoffhof, wo Menschen Mobiliar aus ausgeräumten Wohnungen in Containern entsorgten. Jeden Morgen, noch vor der Öffnung, stiegen wir in gelben Warnwesten in die Container und holten heraus, was wir gebrauchen konnten. Wie viele hochwertige, völlig gebrauchsfähige Dinge ich dort zu Gesicht bekam, schockierte mich. Alte Holzschränke, Hochzeitskleider, Waschmaschinen, Geschirr, Teppiche, Plattenspieler, Bücher. Fast alles war in den Containern zu finden. Menschen brachten uns noch zu gebrauchende oder zumindest reparierbare Sachen, weil das für sie wohl einfacher war, als sie anderweitig weiterzugeben oder instand zu setzen. Ausschließlich Dinge zu nutzen, die andere Menschen weggeworfen hatten, nachts auf selbstgebauten Lastenfahrrädern, in den ausgedienten Jacken dänischer Omas und in Blaumännern durch die feinen Kopenhagener Straßen zu sausen, um aus den Mülltonnen der Supermärkte unser Essen für die nächsten Tage herauszufischen, das hinterließ ein besonderes Gefühl in mir. Ich kam mir damals vor, als lebte ich hinter den Kulissen der Gesellschaft, empfand mich wie abseits des normalen Lebens, das wesentlich aus Erwerbsarbeit und Konsumieren bestand, weil ich nichts davon tat. Ich bekam die Schattenseiten ständigen Wirtschaftswachstums zu Gesicht, Container, in denen ich in Brot baden konnte, Berge an Klamotten, die Menschen gegen immer wieder neue gekaufte austauschten und täglich immer neue junge Paare, die ihre komplette Wohnungseinrichtung bei uns entsorgten. Nicht nur davon zu lesen, dass jeden Tag in Deutschland ein Drittel aller Lebensmittel und jedes Jahr in Europa 750.000 Tonnen Kleidung weggeworfen werden, ganz zu schweigen von den vielen anderen Stoffen, Materialien, Lebensquellen, deren alsbaltige Entsorgung Teil unseres auf immer mehr Konsum und Wachstum angelegten Wirtschaftssystems ist, sondern in meinem Alltag ganz konkret mit einem kleinen Ausschnitt dieser enormen Müllberge konfrontiert zu sein, machte mich betroffen und löste eine Empörung in mir aus, die mich noch heute antreibt. So viele der Dinge, die wir hätten weiterverteilen können, ließen wir an uns vorbeiziehen, dass auch für mich viele Sachen bald ihren Wert verloren. Es war irgendwann nur noch unendlich viel Zeug, zu großen Bergen aus Kram aufgetürmt. Zu manchen Zeiten hörte ich auf, meine Kleidung zu waschen und zog stattdessen jeden Tag ein neues Stück aus dem Klamottenberg heraus. Die Dinge wurden zu bloßer Spielmasse. Die Grenzen zwischen Müll und Brauchbaren verschwammen. Alles wurde zu potenziellem Material für Projekte, zu gestaltbarem Stoff. Aus altem Geschirr wurde ein Mosaik, aus Büchern wurden Pappmaché-Plastiken, aus Kompost wurde Erde, aus Holz ein neuer Schrank oder Wärme für unsere Küche. Ein Albtraum aus unserem Abfall. Immer wieder staune ich inzwischen darüber, wie unbedacht und verschwenderisch wir mit Ressourcen umgehen. Die Dinge, die ich gebrauche, kommen scheinbar aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wer die Baumwolle gepflückt, wer das Coltan geschürft und wer die Bäume gefällt hat, die zu ihrer Herstellung erforderlich waren. Die Dinge kommen zu mir, ohne dass ich eine tiefere Beziehung zu ihnen oder wirkliche Kenntnis über ihre Herkunft hätte. Einfach so, indem ich für sie bezahle. Und wenn ich meine, sie nicht mehr zu benötigen, verschwinden sie durch das schwarze Loch der Mülltonne, wieder ins Nichts. Was passiert mit all den alten Möbeln, dem Krimskrams aus Plastik, den zahllosen Elektrogeräten? Es ist wahrscheinlich, dass letztere in Agbogbloschi landen, auf Europas größter Elektroschrotthalde, die nicht auf dem europäischen, sondern auf dem afrikanischen Kontinent liegt. Die Einheimischen nennen die gigantische Müllstadt vor den Toren der ghanaischen Hauptstadt Accra, in Anlehnung an den biblischen Mythos Sodom und Gomorra oder schlichtweg Toxic City, Giftstadt. Auf Elektroschrottbergen weiden sich Ziegen an grellbunten Kabelhülsen. In infernalischen Feuern werden elektrische Leiter und Edelmetalle aus unseren ausgedienten Smartphones, Tablets oder Laptops herausgeschmolzen. Die Lebenserwartung der Erwachsenen und Kinder, die dort schuften, hausen und hochgiftige Dämpfe einatmen, ist extrem verkürzt. Ein visueller Besuch der albtraumhaften Megamüllstadt, ermöglicht durch den Dokumentarfilm Welcome to Sodom von Christian Krönes und Florian Weigensamer, führt schmerzlich vor Augen, wie kurzfristig und verheerend das ist, was wir in westlichen Gesellschaften lapidar als Wegwerfmentalität bezeichnen, wirklich ist. Die vergleichsweise idyllische Lebenswirklichkeit in der schwimmenden Stadt im Kopenhagener Hafen ist freilich eine völlig andere. Und doch sind beide Orte Reaktionen auf ein und dasselbe hausgemachte Problem. Der systemimmanente Wachstumszwang in Gesellschaften mit kapitalistischer Verwertungslogik diktiert, dass immer mehr Dinge immer schneller produziert, konsumiert und entsorgt werden, weil diese Güter gar nicht dafür geschaffen wurden, lange zu halten. Die flühende Bühe ist keine Lösung für dieses Problem, findet jedoch einen Weg, kreativ mit der kollektiven Verschwendungssucht umzugehen. Nämlich schöne, nützliche und lustige Dinge, Boote, Fahrräder, Weihnachtsbäume, Kunstwerke und vieles andere mehr aus Weggeworfenem herzustellen.
Der Müllberg und die schwimmende Stadt. Verfasst und gelesen von Luisa Kleine. Erschienen 2020 in Oja, Ausgabe Nummer 58. Nachzulesen auf oja-online.de. Dieses Hörstück ist Teil von Oja im Ohr, einer Serie eingelesener Texte aus dem Archiv der Zeitschrift Oja. Diese Audiodatei ist ein Creative Commons und darf bei Namensnennung unter gleichen Bedingungen zu nicht kommerziellen Zwecken weitergegeben werden. Musik.